Distanzbesuch, der Podcast über Solidarität in der Pandemie. Mit Nina Bundels und Janno Reinke.
Herzlich willkommen zur ersten Folge von Distanzbesuch, dem Podcast über Solidarität in der Pandemie. Mein Name ist Nina Bundels und ich bin Redakteurin an der Universität Erlangen-Nürnberg. Und ich darf uns durch die 8 Folgen von Distanzbesuch führen. Alle 2 Wochen bringen wir eine neue Folge raus auf allen Plattformen, auf denen es Podcasts gibt. Wir wollen in unserer ersten Folge darüber sprechen, warum der Begriff Solidarität am Anfang der Pandemie plötzlich in Politik, Medien und Gesellschaft aufgekommen ist. Verhaltet euch solidarisch gegenüber den Alten. Seid solidarisch und bleibt zu Hause. Diese Aufrufe haben wir oft gehört. Aber was ist mit diesen Aufrufen eigentlich gemeint? Warum und gegenüber wem sollte man sich solidarisch verhalten? Wie hat sich dieses Solidarischsein im Laufe der Pandemie auch verändert? Und vor allem, was bedeutet Solidarität wirklich? Und dafür sprechen wir heute mit Medizinethiker Niklas Ellerich-Groppe. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Department für Versorgungsforschung der Universität Oldenburg und Teil eines Forschungsprojekts, das sich genau damit auseinandersetzt. Das Projekt heißt abgekürzt PRISMÄ und ist von der Volkswagen-Stiftung gefördert. Niklas, wofür steht die Abkürzung PRISMÄ und worum geht es in eurem Forschungsprojekt?
Ja, die Abkürzung PRISMÄ steht, und jetzt kommt ein sehr langer Titel, steht für Public Renegotiation of Intergenerational Solidarity and Responsibility in the Corona Pandemic, Media Discourse Analysis and Ethical Evaluation. Und in diesem englischsprachigen Titel steckt im Prinzip schon all das drin, was wir gemacht haben. Und zwar haben wir auf der einen Seite festgestellt, okay, Solidarität und Verantwortung, das sind irgendwie zentrale Begriffe, die im öffentlichen Diskurs auftauchen. Und die werden vor allen Dingen verwendet im Zusammenhang mit Alt und Jung, also mit unterschiedlichen Generationen. Deswegen die Intergenerational Solidarity and Responsibility. Und gleichzeitig haben wir aber festgestellt, dass die auch sehr unterschiedlich verwendet werden, mit sehr unterschiedlichen Forderungen, mit sehr unterschiedlichen Verbindungen. Und das war für uns der Grund zu sagen, das müssen wir uns genauer anschauen. Und zwar müssen wir auf der einen Seite das Ganze beschreiben und haben dazu eine Media Discourse Analysis, also eine Diskursanalyse durchgeführt und auf dieser Grundlage dann eine ethische Bewertung vorgenommen. Also die Ethical Evaluation, im gewissermaßen das E in PRISMÄ. Und so kommt der Titel zustande und das machen wir in dem Projekt.
Angelehnt an euer Projekt ist ja auch dieser Podcast hier. In insgesamt 8 Folgen wollen wir uns mit Solidarität, Altersbildern und dem Generationenverhältnis zwischen Jung und Alt während der Pandemie beschäftigen. Bevor wir dann gleich nochmal näher auf all das eingehen, was du gerade erzählt hast, starten wir mit unseren solidarischen 3 Minuten. Zu Beginn jeder Podcast-Folge stellen wir unserem Gast nämlich 3 Fragen zu Solidarität.
Die solidarischen 3 Minuten.
Niklas, wann hast du denn zuletzt Solidarität erlebt?
Wo ich das letzte Mal Solidarität erlebt habe, und da erlebe ich sie regelmäßig, ist, wenn zum Beispiel in unserer Familie, wenn zum Beispiel meine Eltern oder die Eltern meiner Frau uns dabei unterstützen, die Kinder zu betreuen, wenn wir keine Zeit haben oder wenn wir gerade irgendwie Podcast-Aufnahmen machen müssen zum Beispiel, dann springen die ab und zu ein und kümmern sich. Und das würde ich dann schon auch als eine Form von innerfamiliärer Solidarität begreifen, von der ich dann ganz maßgeblich profitiere und die Kinder natürlich auch.
Jetzt hast du schon von innerfamiliärer Solidarität gesprochen. Was heißt Solidarität für dich persönlich?
Für mich persönlich bedeutet das schon auch eine bestimmte Form des Zusammenhalts. Es geht irgendwie darum, dass bestimmte Personen zueinander halten und dann aufgrund einer Gemeinsamkeit sich gegenseitig unterstützen, sich gegenseitig Hilfe zukommen lassen, einen Beitrag leisten, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Also zum Beispiel, wie meine Eltern das machen, die unterstützen mich, weil sie mich, glaube ich, ganz nett finden und die Enkelkinder auch und wollen dann das Ziel erreichen, dass die gut betreut sind und das haben wir sozusagen gemeinsam und in diesem Sinne sind sie dann solidarisch mit mir vielleicht.
Das hast du schon mal sehr anschaulich erklärt. Wann und wo brauchen wir denn mehr Solidarität?
Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Zum Beispiel sehen wir das jetzt in den breiten Debatten, die wir im Zusammenhang mit dem Krieg gegen die Ukraine erleben, wo zu mehr Solidarität aufgerufen wird. Das wäre ein Fall, in dem wir, glaube ich, noch unsere Solidarität deutlicher machen können. Und was jetzt auf uns zukommt, ist die sogenannte Energiekrise, in der zunehmend Menschen, glaube ich, auf Solidarität werden angewiesen sein. Und wir uns nochmal gut überlegen müssen, in welcher Form wir da welche Solidarität wem eigentlich zukommen lassen müssen.
Und dann schauen wir mal, was dann im Winter passiert. Du hast uns ja gerade schon eine kleine Einführung in euer Projekt gegeben. Wie ihr im Projekt vorgegangen seid und was ihr inhaltlich eigentlich gemacht habt, das möchten wir jetzt erfahren. Und dafür haben wir uns im Vorfeld mit deinen Kolleginnen Larissa Pfaller, Soziologin aus Erlangen und zusammen mit Marc Schweder aus Oldenburg, Leiterin des Projektes, und mit Irmgard Steckdaub-Muller, ebenfalls Soziologin und Mitarbeiterin des Projektes, getroffen.
Solidarität. Report.
Das Coronavirus verändert zurzeit das Leben in unserem Land dramatisch. Seit dem Zweiten Weltkrieg gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches Handeln ankommt.
Erfährt nicht jeder und jede von uns derzeit ganz konkret, was Solidarität bedeutet? Mein Handeln ist für andere überlebenswichtig.
Solidarität. Ein Begriff, den viele Politiker gerade zu Beginn der Pandemie häufig in ihren Ansprachen genutzt haben. Wie hier Angela Merkel und Frank-Walter Steinmeier. Aber nicht nur die Politik. Auch die öffentlichen Medien haben vorher selten so oft von Solidarität gesprochen, vor allem wenn es um das Verhältnis von Generationen untereinander ging.
Corona-Pandemie. Ältere Menschen und gefährdete Gruppen schützen.
Wie jung lassen euch Alte jetzt nicht im Stich?
Junge Menschen sind die Verlierer der Pandemie.
Solidarität, jetzt ist die Jugend dran.
Umfrage: Die Corona-Solidarität lässt nach.
Das sind nur wenige Zitate aus deutschen Online-Medien und Zeitungen, die für das Forschungsteam in Erlangen und Oldenburg interessant sind und in denen Solidarität zwischen Jung und Alt in der Corona-Pandemie zum Thema wird. Das Team hat über 1000 solcher Artikel vom Beginn der Pandemie bis zum Juli 2021 recherchiert und zusammengestellt, erklärt Larissa.
Wir haben all diese Artikel genommen, in eine Software eingepflegt, in ein Textanalyseprogramm, das uns dann erlaubt hat, eine Analyse zu machen. Also man könnte sagen, wir haben es verschlagwortet, um zu schauen, welche Themen werden von welchem Medium, wann, in welcher Art und Weise angesprochen, wenn es um intergenerationelle Solidarität geht.
Dabei fällt den Forscherinnen und Forschern einiges auf. Zum Beispiel, dass sich im Verlauf der Pandemie verändert hat, wer mit wem solidarisch sein sollte.
Solidarität geht zuerst von jung nach alt, dann wird die Solidarität vor dem Hintergrund der Gegenseitigkeit, wenn wir solidarisch, dann müsst ihr. Und in der dritten Phase ist eben der Staat von oben, muss die Bedingungen für Solidarität bereitstellen, indem nämlich da deutlich Gerechtigkeit sichtbar wird für alle, dann sind wir auch wieder solidarisch.
Sagt Irmgard. Aufgefallen ist den Wissenschaftlerinnen auch, dass die Medien oft von den Jungen und den Alten sprechen. Wer dazu genau gehört, bleibt oft unklar. Viele Medien greifen dann zu Stereotypen.
Zum Beispiel, dass alte Menschen eigentlich ganz gut klarkommen damit, dass sie jetzt eine Weile allein müssen, weil die meistens in stabilen Beziehungen leben. Und junge Menschen, die brauchen das, die brauchen ein rauschendes Nachtleben.
Dabei lebt ja nicht jeder alte Mensch in stabilen Beziehungen und nicht jeder junge Mensch sehnt sich nach dem rauschenden Nachtleben. Zuschreibungen, die unsere Altersbilder prägen. Als dann die Impfpriorisierung in den Medien zum Thema wurde, wurde die ein oder andere Zeitung in ihren Formulierungen und Überschriften nochmal besonders kreativ.
Die jungen Menschen in der Warteschleife ist so eine Formulierung, während die älteren Menschen jetzt Impfschutz mit Kreuzfahrt ist eine Formulierung. RentnerInnen, die am Strand Prosecco trinken, und die Jungen, die am Krümeltisch der Pandemie sitzen.
Das Forschungsteam konnte also beobachten, dass sich dieser Diskurs um Solidarität im Verlauf der Pandemie verändert hat. Eins bleibt aber gleich: Das Thema Solidarität spielt die ganze Zeit eine wichtige und präsente Rolle. Niklas, wir haben jetzt schon viel über den Begriff Solidarität gehört. Was heißt Solidarität denn eigentlich genau?
Wenn man sich mal anguckt, aus welchen Elementen, aus welchen Teilen Solidarität besteht, stellen wir fest, es geht immer irgendwie um eine Bereitschaft, aufgrund einer bestimmten Gemeinsamkeit einen Beitrag zu leisten, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Also ich bin solidarisch als Gruppe innerhalb einer Gruppe oder gegenüber einer Gruppe, und das entsteht aus dieser Gemeinsamkeit, und deswegen bin ich bereit, diesen Beitrag zu leisten, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen.
Wir haben ja auch gerade zu Beginn des Beitrags schon einige Zitate und Überschriften aus Presseartikeln zur Corona-Pandemie gehört. Davon haben es einige ja ganz schön in sich. In eurem Projekt schaut ihr euch ja genau diese Presseberichterstattung an. Welche Rolle haben denn die Medien dabei gespielt, wie wir die Pandemie wahrgenommen haben oder auch immer noch wahrnehmen?
Den Medien kommt gerade in so einer Pandemie eine wesentliche Bedeutung zu. Da geht es gerade am Anfang um Information ganz konkret. Gleichzeitig geht es auch um Kommunikation in irgendeiner Form. Also wenn wir zum Beispiel uns an die Fernsehansprache von Angela Merkel zurückerinnern, da ging es dann nicht nur um Information, sondern Angela Merkel hat diese Fernsehansprache ganz bewusst genutzt, um zu kommunizieren mit der Bevölkerung. Und ein dritter Punkt, der wichtig ist, ist dann auch der Einfluss, den Medien haben auf die eigene Meinungsbildung. Denn je nachdem, was ich da höre, beeinflusst das natürlich meine eigene Haltung und meine eigene Positionierung auch in so einer Pandemie. Und gerade wenn wir jetzt in einer Pandemie ja jeden Tag wirklich weitreichende politische Entscheidungen getroffen werden, mit massiven Auswirkungen, man denke nur daran an die Entscheidung zur Impfpriorisierung. Insofern haben dann diese Medien auch ganz konkrete Auswirkungen auf die Medizin und Gesundheitsversorgung. Und zum anderen können wir dann halt auch an der Art und Weise, wie in den Medien gesprochen wird, kriegen wir natürlich einen Einblick davon, wie es insgesamt in der gesamten Gesellschaft irgendwie aussieht. Das heißt, wir können uns angucken, welche moralischen Forderungen auch gestellt würden, welche Erwartungen zwischen unterschiedlichen Gruppen benannt werden. Und alles das können wir in den Medien sehen. Und das hat natürlich einen Einfluss davon, wie wir die Pandemie wahrnehmen.
Warum ist das für euch als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler jetzt so spannend?
Auf der einen Seite geht es uns natürlich darum, zu verstehen, wovon wird eigentlich gesprochen in den Medien. Pandemie, was heißt das eigentlich und was macht das eigentlich mit einer Gesellschaft? Und dann geht es in einem zweiten Schritt immer darum zu gucken, wie sollte es denn sein? Ist das sinnvoll, wovon die da sprechen? Wo gibt es Unsicherheiten? Darauf aufbauend können wir dann auch natürlich bestimmte Lösungen anbieten und sagen, na gut, ihr habt jetzt darüber gesprochen und da fehlte aber jetzt ein wesentlicher Aspekt und darauf können wir dann hinweisen und können natürlich auch neue Lösungen anbieten. Und ich glaube, das ist ein ganz interessanter Punkt, der das für uns als WissenschaftlerInnen sehr interessant macht.
Ihr habt jetzt diese ganzen Artikel untersucht, den Mediendiskurs angeschaut. Und dann das Ganze ja auch ethisch bewertet. Wie funktioniert da so eine ethische Bewertung und kann man das überhaupt ethisch bewerten?
Wenn zum Beispiel jetzt Jens Spahn sagt, alle jungen Menschen müssen mit den Alten solidarisch sein, weil die Alten von der Pandemie besonders betroffen sind. Ein erster Punkt, wo wir jetzt einhaken könnten, wäre zu sagen, stimmen denn diese ganzen Vorannahmen, die der macht? Das heißt, sind denn alte Menschen besonders betroffen? Und alleine da wird es schon etwas schwierig, weil man könnte natürlich sagen, klar, es gibt viele ältere Menschen, die womöglich Vorerkrankungen haben und dadurch besonders durch das Coronavirus gefährdet sind. Es gibt aber auch sehr fitte Alte. Und die zweite Frage ist, wann ist man eigentlich alt? Und das ist sozusagen eine Vorannahme, an der man schon mal einhaken kann und gucken kann, ist denn dieser Stereotyp von den vulnerablen Alten wirklich etwas, das man benutzen sollte? Und dann kann man gucken, wie wird das gerechtfertigt? Also es ist auf der einen Seite natürlich ein guter Punkt zu sagen, hier, wir schützen jetzt besonders die Alten, weil die besonders betroffen sind. Und gleichzeitig muss man aber auch gucken, ist denn Solidarität da der richtige Weg? Denn wenn man zum Beispiel sagt, ja, wir müssen jetzt irgendwie dafür sorgen, dass die Alten überleben und wir müssen jetzt solidarisch sein und womöglich uns da aufopfern, dann kann man natürlich sagen, ja, vielleicht gibt es aber auch andere Regelungen, die gefunden werden müssen, dass man zum Beispiel auch die Leute anders versorgen kann, dass man nicht nur sagen kann, die Jungen müssen jetzt für alle alten Menschen einkaufen und das ist jetzt die Lösung, die wir 2 Jahre die ganze Pandemie machen, sondern dass man gerade, wenn es länger andauert, sich überlegt, wie kann man die alten Menschen denn versorgen mit anderen Mitteln und Wegen, sodass man auch die Solidarität nicht überfordert. Und das sind dann unterschiedliche Anknüpfungspunkte, an denen wir das bewerten. Das heißt, welche Argumente, welche Vorannahme und welche Konsequenzen werden daraus gezogen? Ist das sinnvoll? Ist das logisch? Und können wir das rechtfertigen?
Was war denn gut gerechtfertigt und was war denn weniger gut gerechtfertigt?
Wir haben ja gerade zum Beispiel am Anfang der Pandemie, da würde man durchaus sagen, in dieser großen Unsicherheit, wo noch nicht gut geklärt war, was jetzt eigentlich erwartet wird von den Leuten, da ist es sehr, sehr nachvollziehbar, dass man sagt, wir brauchen jetzt Solidarität und jeder muss einen Beitrag leisten. Wir achten gut darauf, dass wir die besonders vulnerablen Gruppen schützen. Aber je länger wir dann in der Pandemie waren, stellten wir fest, irgendwie immer, wenn irgendwas wünschenswert war oder gefragt war, wurde schnell Solidarität gerufen. Aber wenn diese Elemente von Solidarität gar nicht vorliegen, dann wird es natürlich schwierig, das auch als Solidarität zu benennen. Wenn ich nicht irgendwie eine Gemeinsamkeit habe, aufgrund derer ich das mache, wenn ich nicht eine bestimmte Gruppe habe, aufgrund derer ich das mache, dann ist diese Solidarität wahrscheinlich eher weniger gerechtfertigt.
Solidarität ist ja ein sehr positiv besetzter Begriff und war ein wichtiger gesellschaftlich geteilter Wert, der uns zusammengehalten hat. Habt ihr in eurer Analyse auch Aspekte von Solidarität bzw. der Berichterstattung über Solidarität beobachten können, von denen ihr sagen würdet, das ist aus ethischer Sicht problematisch?
Problematisch war es vor allen Dingen häufig dann, wenn recht pauschale Annahmen getätigt wurden und man das Gefühl hatte, dass Solidarität jetzt nur genutzt wird als ein Begriff, um ein Versäumnis sozusagen zu kaschieren. Also interessanterweise war es ja so, dass auch im vergangenen Winter noch häufig die Solidarität aufgerufen wurde und mit Solidarität begründet wurde, dass jetzt möglicherweise Kinder nicht in die Schulen gehen können und dass man da vielleicht Abstriche machen muss. Und das war in der ersten Phase sehr, sehr nachvollziehbar. Da konnte man sehr, sehr gut feststellen, es ist irgendwie logisch, dass wenn man nicht weiß, was auf einen zukommt, dass man dann besondere Leistung von Menschen verlangt. Aber in der zweiten und dritten Welle der Pandemie, da war das dann irgendwann fragwürdig, dass man gesagt hat, na gut, die Pandemie, läuft ja jetzt schon länger, ihr wisst, dass das ein Problem ist, warum habt ihr euch sozusagen nicht vorher gekümmert, bessere Lösungen zu finden? Und da reicht es dann nicht mehr zu sagen, ja, das machen wir jetzt aus Solidarität, sondern da ist es dann wirklich wichtig, dass man andere Regelungen schon vorher trifft, dass man auch Voraussetzungen findet. Und das ist dann problematisch, wenn sozusagen die Forderung von Solidarität nicht entspringt aus einer Notsituation, sondern einfach, weil man vorher seinen Job nicht gemacht hat. Aber problematisch sind auch Solidaritätsverständnisse mit den Altersbildern zum Beispiel, die ich gerade eben schon angesprochen habe. Wenn ich jetzt pauschal sage, dass alle alten Menschen vulnerable sind und nichts können müssen und sich jetzt einsperren müssen und wir solidarisch mit denen sein müssen, dann habe ich die auf der einen Seite gar nicht gefragt, ob die meine Solidarität überhaupt wollen, ob die die brauchen und ob das sozusagen der richtige Weg ist, um die zu schützen. Also gerade, wenn wir uns daran zurückerinnern, es gab auch in späteren Phasen der Pandemie noch sehr, sehr starke Besuchsregelungen in Altenheimen. Und das Ganze wurde dann auch mit Solidarität an bestimmten Stellen begründet. Und da kann man dann ja schon fragen, ist das nicht vielleicht auch eine problematische Geschichte, wenn dann so stark eingewirkt wird und so stark eingegriffen wird in das Leben von den alten Menschen, ohne dass sie überhaupt gefragt wurden, ob sie diese Solidarität wollen und auch, ob sie die brauchen.
Und es ist dann auch problematisch, dass man auf der anderen Seite vielleicht gerade den Jungen gesagt hat, sie sollen jetzt solidarisch gegenüber den Alten sein?
Ja, das Wichtige bei Solidarität ist ja diese Gemeinsamkeit. Und diese Gemeinsamkeit muss ich natürlich sehen und diese Gemeinsamkeit muss ich auch irgendwie als relevant erachten, sonst funktioniert das nicht. Und das ist halt ein wichtiger Punkt bei Solidarität. Niemand kann anordnen und sagen, wir müssen jetzt alle solidarisch sein. Man kann daran appellieren, dass man doch bitte solidarisch sein solle, aber man kann es nicht anordnen. Und man kann Solidarität nicht befehlen, sondern Solidarität ist etwas, was die Menschen freiwillig tun müssen.
Niklas, was können wir jetzt aus all dem, über das wir jetzt gesprochen haben, lernen? Was nehmen wir da mit?
Ich glaube, der wichtigste Punkt ist, dass uns erstens Solidarität sehr weit tragen kann, dass Solidarität eine unglaubliche Kraft entfalten kann und dass das eine wesentliche Ressource ist, auf die wir zurückgreifen können. Und gleichzeitig haben wir aber auch festgestellt, dass wir mit dieser Ressource sparsam umgehen müssen. Dass wir halt eben nicht alles Solidarität nennen können, sondern dass wir immer genau gucken müssen, was lässt sich als Solidarität verstehen, was lässt sich mit Solidarität begründen und was ist de facto ein solidarisches Geschehen und was ist es aber auch nicht. Denn wenn wir immer von Solidarität sprechen und alles auf einmal Solidarität ist, ist nachher gar nichts mehr Solidarität, weil man halt sagt, ja gut, jetzt ist wieder diese Solidaritätsgeschichte, hatten wir schon mal. Und ich glaube, das können wir mitnehmen, große Kraft, aber gucken, was ist wirklich Solidarität? Und wir stellen es immer wieder fest, auch zukünftige intergenerationelle Krisen lassen sich nur gemeinsam lösen. Lagerbildung, nur die Alten gegen die Jungen, das funktioniert nicht, sondern wir müssen irgendwie alle Konflikte, auch die, die auf uns zukommen, müssen wir gemeinsam lösen. Dafür müssen wir diese Konflikte auch austragen. Also intergenerationelle Solidarität ist nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen und überall, wo es ein Problem gibt, da wischen wir einmal mit Solidarität drüber und dann ist alles gut. Das ist es nicht. Also wir müssen die Konflikte schon austragen. Aber das kann dann die Basis sein, gemeinsam auch mit Solidarität die Aufgaben, die vor uns liegen, zu bewältigen. Und wenn wir zum Beispiel an die Klimakrise denken, werden die nicht kleiner als die Pandemie, die hinter uns liegt, sondern wahrscheinlich eher ein wenig größer.
Und dann brauchen wir wieder viel Solidarität. Niklas, vielen, vielen Dank für die spannende Einführung und Einblick in euer Projekt. Noch mehr Infos zum Forschungsprojekt, die findet ihr in den Shownotes. Und am Ende jeder Podcast-Folge stellen wir in unserer Rubrik Neues aus Forschung und Gesellschaft jeweils ein weiteres wissenschaftliches oder gesellschaftliches Projekt vor, das sich auch mit Themen rund um Solidarität beschäftigt.
Noch mehr Solidarität. Neues aus Forschung und Gesellschaft.
Ein weiteres Forschungsprojekt, das sich an der FAU Erlangen-Nürnberg vor allem mit dem Beginn der Pandemie auseinandersetzt, ist das Projekt Frühling in Mitterteich, ebenfalls am Institut für Soziologie. Die oberpfälzische Kleinstadt Mitterteich gehörte zu den ersten Städten in Deutschland, in denen im März 2020 eine Ausgangssperre verhängt wurde. Bei gerade einmal 25 bestätigten Corona-Fällen wurde Mitterteich als Corona-Hotspot regelrecht abgeriegelt und geriet in den Fokus der deutschlandweiten Berichterstattung. Wie haben die Menschen in Mitterteich auf die Ausnahmesituation reagiert? Wie haben sie die Maßnahmen diskutiert? Das möchten die Wissenschaftlerinnen herausfinden. Dafür untersuchen sie Material aus sozialen Medien, Interviews, Statements von PolitikerInnen und aus der öffentlichen Berichterstattung.
Diese raumzeitliche Beschränkung ist für uns insofern ein großer Glücksfall eigentlich, weil wir da nicht irgendwie künstlich eine Fallstudie konstruieren müssen, sondern weil es diese Fallstudie einfach gibt, also naturgewachsen fast schon, durch die Bedingungen, die wir uns anschauen, eben diesen Lockdown in dieser Stadt.
Erklärt Dr. Marie-Christine Döbler die besonderen Voraussetzungen für die wissenschaftliche Analyse. In den Diskussionen sei es anfangs nur wenig um das Virus oder die Krankheit selbst gegangen. Es ging vor allem um Fragen rund um die Organisation des Alltags unter Ausgangssperre. Solidarität zeigte sich dabei auch schon im Kleinen, zum Beispiel durch organisierte Nachbarschaftshilfen. Aber auch, weil viele das Gefühl hatten, die ganze Stadt sitzt im gleichen Boot. Sich aktiv solidarisch unterstützen zu können, habe für die Menschen sogar dazu beigetragen, die Situation besser zu verarbeiten. Anne-Rose Börer, Mitarbeiterin im Mitterteich-Projekt, fasst zusammen.
Dieses Fallbeispiel aus den Anfängen ist halt deshalb so spannend, weil sich da im Kleinen so viel schon ausbildet und so viele Narrative auch schon sichtbar werden, die halt später auch im ganzen Land sichtbar werden. Also es ist einfach so ein Mini-Vorausblick auf eine spätere Zukunft.
Mehr Infos zum Projekt Frühling in Mitterteich findet ihr in den Shownotes.
In der nächsten Folge sprechen wir mit der Politikwissenschaftlerin Professorin Barbara Breinsack und der Vorsitzenden des Deutschen Ethikrats Professorin Alena Büchs über die gesellschaftliche Bedeutung von Solidarität, warum wir vor allem in Krisen solidarisch handeln sollten, aber auch warum es schwierig ist, langfristig solidarisch zu sein.
Distanzbesuch ist ein Wissenschaftspodcast des Instituts für Soziologie der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und der Ethik in der Medizin der Karl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg. Besucht uns gerne online unter www.distanzbesuch.de. Gefördert von der Volkswagen-Stiftung.